Die Ökonomik ist kein Block, dem man irgendwie ein anderes entgegensetzen muss, sondern die Ökonomik selber ist in sich vielfältig. Dass es also eine Vielfalt an Denktraditionen gibt, die einfach teils recht unterschiedliche Perspektiven aufmachen. Am besten kann man sich das immer mit einer schönen großen Tabelle vorstellen. Man hat halt meinetwegen in den Zeilen eine ganze Reihe von zentraler Fragen stehen. Und in den Spalten stehen dann die einzelnen Denkschulen. Und wenn man jetzt diese ganzen Felder ausfüllt, dann hat man sozusagen einen Überblick darüber, was diese unterschiedlichen Denktraditionen eigentlich so für Antworten auf diese Fragen geben. Also diese Fragen sind beispielsweise: Was ist eigentlich das Problem, das die ökonomische Welt prägt? Ne? Geht es da um Knappheit, um die Bewältigung von Knappheit? Geht es da möglicherweise um Herrschaft, Ausbeutung? Geht es da um das Umgehen mit Unsicherheit? Eine andere Frage wäre, was sind eigentlich die relevanten Akteure, die wir uns anschauen müssen, wenn wir über Wirtschaft nachdenken? Sind das Individuen? Sind das Klassen? Ist das Menschenbild dieser Perspektiven? Ne? Was sind das für Handlungsmodelle, die man da anlegt, ne? Haben wir es mit einem hyperrationalen Individuum zu tun oder mit einem begrenzt rationalen Individuum, mit einem sozial eingebetteten Individuum? Wie verändern sich solche Wirtschaften durch die individuellen Präferenzen oder durch technologischen Wandel, durch Klassenkämpfe, durch die schöpferische Zerstörung der Unternehmerinnen und Unternehmer? Oder auch natürlich letztendlich, welche normativen Grundlagen hat man, welche politischen Empfehlungen gibt man? Aber in diesem Band war jetzt eben der Fokus für uns, mal die interdisziplinäre Vielfalt zu zeigen. Und das hat auch unter anderem zu tun mit einer Sache, die uns in der Vergangenheit immer mal wieder aufgefallen ist, nämlich mit einer gewissen Unausgewogenheit in Materialien, in Schulbüchern oder so, was die Positionen angeht. Weil manchmal ist es da so, dass da ein Argument eines Ökonomen oder einer Ökonomin verbunden ist mit Rationalität, mit Empirie, mit einer hohen Autorität. Und dann entgegengestellt wird dem dann eine etwas mitfühlendere Perspektive, und die kommt dann mal vom Sozialverband oder mal von einer Theologin und einem Theologen oder mal aus der Soziologie. Und dann entsteht so ein gewisses Ungleichgewicht, nämlich das Ungleichgewicht sozusagen der reinen Wissenschaft, der reinen ökonomischen Wissenschaft, die rational und empirisch ist. Und auf der anderen Seite dann halt so eine irgendwie empathischere Position, die aber eben nicht mit derselben wissenschaftlichen Autorität auftreten kann. Obwohl wir alle tagtäglich mit Geld zu tun haben, ist das derart von Mythen durchsetzt. Und es ist oft so rätselhaft, und auch wenn man mit Menschen spricht, dann oft so rätselhaft, wo kommt das Geld eigentlich her? Was macht eigentlich verantwortlich für den Wert im Geld und so? Und wenn man mit den Leuten spricht, dann kriegt man auch manchmal ganz seltsame Sachen erzählt. Und ich finde, auch da ist es leider so, dass Unterrichtsmaterialien da oft gar nicht so hilfreich sind. Ich wollte kurz aber auch noch mal eben sagen, weil Sie das gerade gesagt haben, ich kann also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal hier dabei sind, nur empfehlen, hören Sie die ganzen Folgen dieses Podcasts, die Älteren. Also deswegen habe ich mich auch, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, total gefreut über die Anfrage, weil ich nämlich selber den Podcast immer gehört habe und das auch sehr alles total spannend fand. Und deswegen kann ich nur empfehlen, also wenn Sie jetzt zum ersten Mal dabei sind, hören Sie die alten Folgen alle nach. Ja, unbedingt.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit dem Wirtschaftshistoriker Julian Becker. Herr Becker ist Mitarbeiter am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen mit den Schwerpunkten Lehrmedienentwicklung und Bildung von Lehrkräften. Herr Becker hat an der didaktischen Umsetzung des Bandes Wirtschaft plural, Perspektiven pluraler Ökonomik in der politischen Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung mitgearbeitet. Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen, sind unter anderem: Was ist plurale Ökonomik? Warum ist Pluralität ein Mehrwert in der ökonomischen Bildung? Wie war der Entstehungsprozess des Bandes Wirtschaft plural der Bundeszentrale für politische Bildung? Wie ist der Band aufgebaut? In der Folge besprechen wir die folgenden 5 Module. Erstens, die klassische ökonomische Verhaltenstheorie und ihre Grenzen. Zweitens, was ist Arbeit? Drittens, was ist Geld und wo kommt es her? Viertens, Exportweltmeister, ein Grund zum Feiern. Und fünftens, Vermögensverteilung in Deutschland. Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP-, dem Podcast zu pluralen Perspektiven im Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen bzw. pluralen Ökonomen und Ökonominnen, um den Wirtschaftsunterricht kritisch konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Julian Becker als Gast zu haben. Guten Tag, Herr Becker.
Guten Tag, Herr Herzigen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und in der heutigen Folge unterhalten wir uns über den Sammelband Wirtschaft plural, Perspektiven pluraler Ökonomik in der politischen Bildung. Der Sammelband umfasst 10 Module. Diese Module sind für die schulische und außerschulische Bildung gedacht und wurde 2024 von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben. In der Einleitung stehen folgende Worte. Der vorliegende Band möchte die Möglichkeit bieten, den Ansatz einer pluralen Ökonomik für die, in Klammer, schulische Bildung zu Wirtschaftsthemen anwendbar zu machen. Er soll zur Auseinandersetzung mit grundlegenden Begriffen und Konzepten des Wirtschaftens sowie Problemfeldern der Wirtschaftspolitik anregen. Dabei wird besonderer Wert auf die Vielfalt der Denkweisen und Perspektiven innerhalb der Wirtschaftswissenschaften gelegt. Herr Becker war an der Erarbeitung des Bandes beteiligt und wird uns heute genaueres über die Konzeption dieses pluralen Bandes berichten. Und ich freue mich bereits sehr auf das Gespräch. Doch bevor wir jetzt zum Sammelband kommen, möchte ich Herrn Becker bitten, sich kurz vorzustellen und dabei insbesondere die Brillen herauszuarbeiten, mit denen Sie auf Ökonomik blicken.
Ja, das möchte ich gerne versuchen. Also mein Name ist Julian Becker. Ich bin Mitarbeiter am Institut für Sozioökonomie der Uni Duisburg-Essen. Das ist ja noch ein relativ junges Institut und es gibt es erst so seit so 8 Jahren oder sowas um den Dreh. Und dort habe ich eine ganze Reihe von Aufgaben. War auch sehr involviert in dem Aufbau des Instituts in den vergangenen Jahren, in der Entwicklung unseres Masterstudiengangs. Und dann bin ich unter anderem in der Lehrerinnenausbildung tätig. Das heißt, wir bilden halt Lehrerinnen für die sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächer in NRW aus. Das heißt bei uns in der Sek. 1 meist Wirtschaft, Politik, in der Sek. 2 Sozialwissenschaften, aber in der Gesamtschule gibt es auch sowas wie Gesellschaftslehre. Und neben diesen ganzen Sachen habe ich auch so einen kleinen Schwerpunkt und der liegt im Bereich der Lehrmedienanalyse und der Lehrmedienentwicklung für ökonomische, sozioökonomische Bildung. Und da haben wir im Institut in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Projekten umgesetzt, die auch ganz unterschiedliche Zielgruppen adressieren, also mal eher einen schulischen Bezug, mal eher universitären Bezug und arbeiten da auch laufend noch an weiteren Projekten. Da kommt noch einiges in den nächsten Jahren. Genau, das ist so das, was ich am Institut mache. Und jetzt haben Sie gefragt nach meinen Brillen, auf die ich auf Ökonomik blicke. Und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, tatsächlich in der Vorbereitung. Aber eigentlich ist es ziemlich klar, ich bin halt von Hause aus kein Ökonom, sondern ich bin von Hause aus Historiker und habe mich dann im Laufe meiner Studienzeit spezialisiert auf Wirtschaftsgeschichte und insbesondere auch auf die Geschichte des Nachdenkens über Wirtschaft, also was man oft so früher Dogmengeschichte genannt hat, also die Geschichte der Ökonomik als Wissenschaft in gewisser Weise. Und das habe ich zu einer Zeit gemacht und mich sozusagen mit der Wandelbarkeit der Wirtschaft, der Realwirtschaft, der institutionellen Ordnung der Wirtschaft, aber auch des Nachdenkens über Wirtschaft beschäftigt, als es zur Finanzkrise kam, so 2007, 2008 und die dann ja sich zur Eurokrise weiterentwickelte. Und das war international, aber auch in Deutschland so die Zeit, als die studentische Bewegung, die sich für eine plurale Ökonomik einsetzt und auch, also damals einsetzt, heute noch einsetzt, sehr sichtbar wurde. Und mit der bin ich dann irgendwie in Berührung gekommen oder die habe ich dann irgendwie kennengelernt und in gewisser Weise die Ideen, die Vorstellungen, die damals und heute auch noch formulieren, wie wissenschaftliches Nachdenken über Wirtschaft idealerweise aussehen müsste, nämlich eben, dass man eine Vielfalt an Denktraditionen berücksichtigen muss, dass man interdisziplinäre Bezüge pflegen muss, dass man reale Probleme ins Zentrum stellen sollte, dass man einen Methodenpluralismus einsetzen sollte. Das war eigentlich für meine Perspektive immer schon so die naheliegende Art und Weise, wie man Wirtschaftswissenschaft betreiben sollte und irgendwie so ein bisschen über diese Schiene bin ich dann eigentlich so in die Ökonomie gerutscht. Aber ich würde eigentlich für mich auch nicht beanspruchen wollen, Ökonom zu sein, sondern ich bin immer noch irgendwie eher der Geschichte und aber auch der Soziologie in gewisser Weise auch verhaftet. Genau, das ist aber so mein Zugang. Und hat irgendwie so sehr meine Perspektive geprägt. Und also zum einen so die Wandelbarkeit, aber was natürlich einem so eine historische Perspektive auch oft zeigt, ist, dass auch das wissenschaftliche Feld halt natürlich durchzogen ist von Machtstrukturen. Und dass die Frage, welche Theorie sich jetzt durchsetzt, nicht unbedingt eine ist, dass sich immer die besten Ideen, die wahrsten Ideen am Ende durchsetzen, sondern dass es eben auch das wissenschaftliche Feld von Macht und von Herrschaftsfragen und von Konflikten geprägt ist, ne? Und in gewisser Weise immunisiert einen das auch gegen so einen allzu naiven Glauben, dass es so einen, zumindest in den Sozialwissenschaften, so einen wissenschaftlichen Fortschritt immer gibt, wo halt die besten Ideen übrig bleiben und die anderen Ideen kann man dann einfach in die Tonne tun und muss man sich nicht mehr mit denen beschäftigen. Also deswegen, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, würde ich sagen, so eigentlich diese aus meinem Wissen um die historische Kontingenz, ne, stammende Wertschätzung für die Vielfalt der Ideen, das ist eigentlich, was meine Perspektive auf Ökonomik stark geprägt hat, ne?
Ja, interessant. Das Ganze findet man auch an diesem Standort Duisburg-Essen in vielfacher Art und Weise wieder. Ich finde es sehr spannend, was man alles findet. Das ist nur kurz ein Hinweis, dass wer sich jetzt dafür interessiert, auf jeden Fall einen Umweg auf die Homepage der Uni Duisburg-Essen und Standort Wirtschaftspolitik, Sozialwissenschaften ist sehr interessant. Unter anderem sehr viele Ressourcen unter, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, CIVES, ist es richtig? Genau.
Genau, das ist da habe ich angefangen zu arbeiten an der Uni bei uns, genau.
Genau. Ja.
Da bin ich leider jetzt inzwischen nicht mehr angedockt, sondern halt Institut.
Ja, und auch da eine Menge Ressourcen. Also sehr interessant, wer sich jetzt für Vielfalt in den Sozialwissenschaften, aber auch Wirtschaftswissenschaften interessiert. Und auch die Grenzbereiche dieser Felder ist dort sehr gut bedient. Sehr, sehr lohnenswert. Genau. Jetzt kommen wir so langsam zum Sammelband. Ganz prominent in der Überschrift steht Plural. Meine Frage wäre, können Sie was zu diesem Begriff sagen? Also woher kommt dieser Begriff Plural? Warum ist er da und was bedeutet für Sie Plural?
Also, woher der Begriff jetzt in den Band kommt oder woher wie der sozusagen in die Debatte gekommen
Erstmal die
ist?
Debatte würde ich vorschlagen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war eine gute, also wenn man sich so ein bisschen diese Geschichte dieser studentischen Bewegung schaut, ne, dann hatte die ja unterschiedliche Namen und die hatte am Anfang einen sehr ungünstigen Namen. Die hat sich nämlich den der postautistischen Ökonomik gegeben. Und dann hat man sich zum Glück von diesem Begriff getrennt irgendwann. Und warum man dann sozusagen den Pluralismus als Begriff gewählt hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, das trifft schon ganz gut, nämlich einfach eben den Ansatz oder den Gedanken der Vielfalt in den Vordergrund zu stellen. In England beispielsweise, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob sich das so durchgesetzt hat. Es gibt halt auch noch diese Strömung der Real World Economics. Die rückt jetzt weniger diese Vielfalt der Perspektiven in den Vordergrund, sondern rückt eher die Problemorientierung in den Vordergrund oder die Realweltorientierung, ne? Also, dass die Ökonomik stärker auf die realen Probleme der Gegenwart schauen muss. Das macht natürlich die plurale Ökonomik in Deutschland auch, aber da hat man sich eher eben dazu entschieden, sozusagen den Pluralismus in den Vordergrund zu stellen. Warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht. Dafür bin ich da auch nicht sozusagen im Kern dieser Bewegung nicht gewesen irgendwie, ne? Das vielleicht so ein bisschen herkommt. Und genau, dann war die Frage noch, was ich darunter
Ja.
verstehe, ja, und warum wir das für den Band
Genau,
gewählt
richtig.
haben, ne? Genau. Also das, was ich darunter verstehe, ist jetzt gar nicht so aufregend oder so. Da habe ich jetzt gar keine besonders tolle Antwort drauf. Also für mich bedeutet das einfach, dass es eben in einer Wissenschaft unterschiedliche Denktraditionen, manchmal sagt man Paradigmen, manchmal Theorieschulen, diese Begriffe sind alle so ein bisschen ähnlich, setzen alle unterschiedliche Schwerpunkte so ein bisschen, aber ich verwende die jetzt einfach mal so wechseln. Dass es also diese eine Vielfalt an Denktraditionen gibt und die einfach teils recht unterschiedliche, teils auch ähnliche, aber teils recht unterschiedliche Perspektiven aufmachen. Und am besten kann man sich das immer mit einer schönen großen Tabelle vorstellen. Man hat halt meinetwegen in den Zeilen eine ganze Reihe von zentraler Fragen stehen. Und in den Spalten stehen dann die einzelnen Denkschulen. Und wenn man jetzt diese ganzen Felder ausfüllt, dann hat man sozusagen einen Überblick darüber, was diese unterschiedlichen Denktraditionen eigentlich so für Antworten auf diese Fragen geben. Also diese Fragen sind beispielsweise: Was ist eigentlich das Problem, das die ökonomische Welt prägt? Ne? Geht es da um Knappheit, um die Bewältigung von Knappheit? Geht es da möglicherweise um Herrschaft, Ausbeutung? Geht es da um das Umgehen mit Unsicherheit? Eine andere Frage wäre, was sind eigentlich die relevanten Akteure, die wir uns anschauen müssen, wenn wir über Wirtschaft nachdenken? Sind das Individuen? Sind das Klassen? Ist das Menschenbild dieser Perspektive? Ne? Was sind das für Handlungs Modelle, die man da anlegt, ne? Haben wir es mit einem hyperrationalen Individuum zu tun oder mit einem begrenzt rationalen Individuum, mit einem sozial eingebetteten Individuum? Wie verändern sich solche Wirtschaften durch die individuellen Präferenzen oder durch technologischen Wandel, durch Klassenkämpfe, durch die schöpferische Zerstörung der Unternehmerinnen und Unternehmer? Oder auch natürlich letztendlich, welche normativen Grundlagen hat man, welche politischen Empfehlungen gibt man? Also müssen die Märkte befreit werden von staatlichen Regulierungen? Braucht man freie Gütermärkte, aber regulierte Kapitalmärkte? Welche Rolle soll staatliche Fiskalpolitik bieten und so? Und dann hat man so eine große Matrix. Und manche Denkschulen geben da ähnliche Antworten, manche geben sehr unterschiedliche Antworten. Das ist eigentlich, wie ich immer versuche, mir das so vorzustellen. Mhm. Genau, so ist es auch in gewisser Weise in unserer Lehre, machen wir das so im Bachelor, dass die Studierenden so eine Reihe von dieser Denkschulen kennenlernen. Ich glaube, so um die 7 bis 8 Perspektiven, die ihnen dann präsentiert werden. Also das ist natürlich sowas wie die Neoklassik, das ist vielleicht die berühmteste Denkschule, auch der Keynesianismus. Aber eben auch Perspektiven wie die evolutorische Ökonomik, Institutionenökonomik, marxistische Ökonomik, feministische Ökonomik. So, das sind irgendwie Perspektiven, die wir da aufmachen. Mhm. Das ist jetzt nur eine Art, wie man so ein Band gestalten kann, und die soll jetzt auch nicht besser sein als andere. Also wir haben uns jetzt in diesem Band konkret dafür entschieden, dass wir genau die Vielfalt innerhalb der Disziplin sichtbar machen wollen würden. Ein anderer Ansatz wäre ja zu sagen, man möchte stark interdisziplinär das Ganze gestalten. Das ist genauso ein legitimer Ansatz. Aber in diesem Band war jetzt eben der Fokus für uns, mal die interdisziplinäre Vielfalt zu zeigen. Und das hat auch unter anderem zu tun mit einer Sache, die uns in der Vergangenheit immer mal wieder aufgefallen ist, nämlich mit einer gewissen Unausgewogenheit in Materialien, in Schulbüchern oder so, was so die Positionen angeht. Weil manchmal ist es da so, dass da ein ökonomisches Argument, also das Argument eines Ökonomen oder einer Ökonomin, so sozusagen verbunden ist mit Rationalität, mit Empirie, mit einer hohen Autorität sozusagen. Und dann entgegengestellt wird dem dann eine etwas mitfühlendere Perspektive, und die kommt dann mal vom Sozialverband oder mal von einer Theologin und einem Theologen oder mal aus der Soziologie. Und dann entsteht so ein gewisses Ungleichgewicht. Nämlich das Ungleichgewicht sozusagen der reinen Wissenschaft, der reinen ökonomischen Wissenschaft, die rational und empirisch ist. Und auf der anderen Seite dann halt so eine irgendwie empathischere Position, die aber eben nicht mit derselben wissenschaftlichen Autorität auftreten kann. Und die Idee ist eben auch hier zu zeigen, naja, es gibt eben auch innerhalb dieser Disziplin, dieser sehr so mit hoher wissenschaftlicher Autorität ausgestatteten Disziplin, unterschiedliche Perspektiven auf viele Fragen. Und da muss man nicht, die Ökonomik ist kein Block, der man irgendwie ein anderes entgegensetzen muss, sondern die Ökonomik selber ist in sich vielfältig und hat in sich unterschiedliche Perspektiven. Und dann oftmals ist es dann auch gar keinen Unterschied mehr zu einer Interdisziplinarität. Also oftmals gerät man dann automatisch in eine Interdisziplinarität. Also wir haben beispielsweise so jemand wie Thorstein Veblen im Band enthalten. Und das ist ja jemand, der einerseits von Ökonominnen und Ökonomen als Vertreter der älteren amerikanischen Institutionen Ökonomik gesehen wird, der aber gleichermaßen auch irgendwie in der Soziologie als eine Kernfigur irgendwie gesehen werden kann. Also das heißt, oft ist das auch gar nicht so trennscharf, dass man sagt, plurale Ökonomik hier und dann lässt man die anderen Disziplinen außen vor, sondern oftmals berührt das dann automatisch sozusagen auch eine interdisziplinäre Perspektive. Ne? Aber wir hatten eben jetzt für diesen Band mal den Schwerpunkt darauf gesetzt, plurale Ökonomik in den Vordergrund zu rücken und nicht interdisziplinäre Ökonomik, Bildung zu Wirtschaftsthemen, die ja vor allem von Vertreterinnen einer sozioökonomischen Bildung sehr gut gemacht wird. Ne?
Ja, spannend. Auch diese Beobachtung zwischen einerseits harte Wirtschaftswissenschaften und andererseits dieses eher empathische, wie Sie ausgedrückt haben, in Richtung Soziologie oder andere Sprecherposition, ist eine Sache, die man auch in der Schule häufig beobachten kann.
Ja.
Und die man vielleicht gar nicht so reflektiert erstmal. Das ist eine Sache, die relativ subtil wirkt. Und insofern ist es sehr spannend, natürlich innerhalb der Disziplin selbst zu bleiben und erstmal da die Heterogenität herauszuarbeiten. Spannender Ansatz, der auch sehr gelungen ist, finde ich, wenn man sich das Heft anschaut. Und bevor wir uns die einzelnen Kapitel anschauen, erstmal die Frage, ich war angenehm und sehr positiv überrascht, dieses Heft dann zu entdecken und durchzublättern. Ist eine spannende Sache. Aber da kam natürlich die Frage, wie kam es dazu? Also wie ist der Entstehungsprozess dieses Sammelbandes? Können Sie dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Wobei ich befürchte, so richtig spannend ist dieser Entstehungsprozess deswegen nicht, weil uns da die Pandemie ziemlich in die Parade gefallen ist, wie man das sagt. Weil also die BPB hatte die Idee, diesen Band zu machen, ist dann auf die wissenschaftliche Leitung. Die würde ich gleich nochmal kurz vorstellen, wer das eigentlich gemacht hat. Nochmal gerne ein bisschen was zu sagen, aber jetzt mal kurz erstmal diese Genese so ein bisschen. Ist dann auf die wissenschaftliche Leitung zugegangen, ob es irgendwie Interesse daran gäbe, so ein Band zu machen. Und wir haben dann schon 2019 angefangen, in dem Band zu arbeiten. Und haben dann uns auch in einer, so einer ersten Konferenz getroffen und uns dazu ausgetauscht und so. Das war ein sehr schöner Auftakt eigentlich. Und dann haben wir ja auch die ersten Module schon angefangen, Entwürfe dafür zu erarbeiten. Und dann waren die quasi fertig, die ersten Entwürfe, eben, wenn ich das richtig im Kopf habe, März 2020. Also pünktlich zum Pandemiestart. Und das hat uns dann ein bisschen in der Arbeitsweise, glaube ich, aus der Bahn geworfen, insofern, als dass ich glaube, der Band hätte möglicherweise einen anderen Weg genommen, wenn wir öfter gemeinsam hätten dran arbeiten können. Und so hat dann halt jeder das Team so eher für sich gearbeitet.
Kurze Zwischenfrage, ja. Wenn Sie sagen Teams, vielleicht können wir ganz kurz nochmal erläutern, was oder erklären, was die Teams sind in dem Fall.
Ja, genau. Also das Ganze ist im Grunde genommen eine Duisburger-Siegener Koproduktion. Auch sichtbar an der wissenschaftlichen Leitung der Bände, nämlich die wissenschaftliche Leitung, die einerseits von Nils Goldschmidt von der Uni Siegen verantwortet wird oder wurde und andererseits von Till Vertreek von unserer Uni verantwortet wurde. Und das Interessante daran ist, es ist eigentlich gelebte plurale Ökonomik, kann man sagen, weil die beiden ähneln sich in einem sehr, nämlich in ihrem Engagement für die plurale Ökonomik. Auf verschiedenen Ebenen sind die da engagiert. Insbesondere eben auch in der Art, dass sie beide an ihren Institutionen, also die Uni Siegen hat einen tollen Studiengang und wir haben einen tollen Studiengang, Studiengänge geschaffen haben, die eben diesen Pluralismus ins Zentrum rücken. Also in Siegen ist ja sogar namensgebend, da heißt der Studiengang auch Plurale Ökonomik, den man da studieren kann. Bei uns ist dieser Pluralismus Bestandteil dessen, was wir als Sozioökonomie verstehen. Insofern ähneln die beiden sich in diesem Engagement, in dem, was sie geschaffen haben an ihren jeweiligen Standorten. Aber sie unterscheiden sich natürlich auch in der Hinsicht, dass sie in ihren Arbeiten ganz unterschiedliche Konzepte nutzen, unterschiedlichen Theorien nahestehen. Also Nils Goldschmidt, der ja so aus so einer ordnungsökonomischen Ecke kommt, und Till van Treek, der in der Vergangenheit viel so mit postkeynesianischen, evolutionär, institutionellen Ansätzen gearbeitet hat, inzwischen auch viel macht zu so vergleichender Kapitalismusforschung, also das dann eher so in Richtung Politikwissenschaft ausgreift. Das waren diejenigen, die das sozusagen geleitet haben. Und dann gab es quasi zwei Teams, ein Team Siegen und ein Team Duisburg, das dann zuständig war dafür, erstens Fachwissenschaftlerinnen zu finden, die jeweils eine Einleitung schreiben zu jedem Baustein und dann die Materialien zu entwickeln. Und wir haben dann jeder fünf Module entwickelt. Und diese Module, vielleicht das noch kurz, damit man das versteht, diese haben so eine Dreiteilung. Ein Modul besteht immer aus einer fachwissenschaftlichen Einleitung, dann den Unterrichtsmaterialien und einem so Vorschlägen, wie man diese Materialien im Unterricht einsetzen kann, ne? Genau, und die Auswahl der Materialien und diese Vorschläge habe auf der Seite von Duisburg ich dann mit dem Florian Benz zusammen und aber auch immer wieder im Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erarbeitet und der natürlich der wissenschaftlichen Leitung erarbeitet. Der Florian Benz ist ein Lehrer, ein Lehrerinnen-Ausbilder und renommierter Schulbuchautor aus Baden-Württemberg, der uns da total toll unterstützt hat. Und genau, wir waren sozusagen Team Duisburg. Und das Team Siegen waren vor allem Marco Rehm und Matthias Seher, die eben da dasselbe gemacht haben mit denen für ihre Module. Und bei uns ist es so, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Einleitung geschrieben haben, also 4 von 5 zumindest in unseren Bausteinen, sind auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns am Institut, sodass wir da einen relativ engen Austauschprozess hatten. Genau. Mm. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass uns natürlich klar ist, dass wir die Schülerinnen und Schüler nicht überfordern möchten, damit, dass die irgendwie am Ende 8 Denkschulen der Ökonomik benennen können und dann irgendwie diese von mir eben irgendwie geschilderte Tabelle ausfüllen können. Also das ist aus meiner Sicht für einen schulischen Einsatz nicht sinnvoll, sondern das Vorgehen war eher so, dass wir zentrale Ideen oder Begriffe oder Konzepte dieser Ansätze einfließen lassen in die Materialien, ohne dass die dann zwingend als dieser Denkschule zuzuordnen benannt werden. Also diese Benennung erfolgt dann meist in den fachwissenschaftlichen Texten. Da wird dann gesagt, es gibt eine neoklassische Perspektive, es gibt eine keynesianische Perspektive, die feministische Ökonomik und so weiter, ne, sagt dazu. Aber das ist nichts, was wir in die Materialien gepackt haben. Also die Schülerinnen und Schüler werden jetzt hier nicht in einem Crashkurs zu pluralen Ökonomien ausgebildet. Das erscheint mir wenig oder erschien uns wenig zielführend, sondern sie lernen eben diese begriffliche Vielfalt kennen, die mit diesem Pluralismus verbunden ist, ohne hinter lauter Ismen und Schulen benennen zu können. Ich glaube, das ist wichtig, weil das natürlich auch eine naheliegende Kritik an so einem Band wäre, den man so komplett überfrachten würde, wenn man den so anlegen würde. Ne?
Ja, genau. Und das merkt man auch im Band, finde ich. Es ist sehr gelungen, diese Vielfalt mit den beiden Standorten und tatsächlich unterschiedlichen Perspektiven. Sie haben sie schon benannt. Einerseits die eher dann ordoliberale Position in Siegen und dann an ihrem Standort Duisburg-Essen eher postkeynesianisch. Die Beispiele, die dann in diesem Band vorkommen, haben auch eine ganz große Bandbreite, was natürlich auch sehr interessant macht für einen Bildungskontext, weil da echt ein breiter Fundus da ist, aus dem geschöpft werden kann. Sowohl thematisch breit aufgestellt, als auch, wenn man als Lehrer draufblickt, ebenfalls drauf breit aufgestellt hinsichtlich der Sozialform allein schon. Es gibt Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Gruppenpuzzle etc. Aber auch eine sehr große methodische Vielfalt. Es gibt Bildimpulse, Concept Mapping, Gedankenexperimente, Stationenlernen. Es gibt Persönlichkeitstests, es gibt Schreibgespräche, Erklärvideos entwickeln, Pro-Kontra-Debatten und vieles mehr. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Und was wir jetzt versuchen, ist ein bisschen diese ganz große Bandbreite etwas zu besprechen und zu erkunden. Dafür würde ich gerne einsteigen und zwar Sie bitten, einfach mal die Module vorzustellen und dabei herauszuarbeiten, was aus Ihrer Perspektive diese Module auszeichnet und vielleicht auch das Plurale nochmal unterstreichen, wobei ich mit Module jetzt die Module meine, die an Ihrem Standort entwickelt werden.
Also ich gehe die Module einfach, unsere 5 Module einfach so durch, wie in der Reihenfolge, in der sie im Band enthalten sind und jetzt gar nicht irgendwie mit einer Gewichtung oder so.
Nee, genau. Naja, naja.
Also in dem ersten Modul, das ist, glaube ich, noch ein relativ klassisches Vorgehen. Da geht es nämlich um die ökonomische Verhaltenstheorie und die Grenzen dieser Verhaltenstheorie. Und wir starten dann erstmal mit dem bekannten Modell des Homo economicus, also so dem standardökonomischen Modell rationalen Verhaltens. Und erstmal geht es darum, dieses Modell in seinen Grundzügen so kennenzulernen. Das hat ja auch eine hohe Legitimität, weil das eben ein wichtiges Modell ist und so. Und das sollte auch irgendwie im schulischen Unterricht abgebildet sein. Aber eben auch zu erfahren, wo möglicherweise Grenzen dieses Modells liegen. Auch das ist, glaube ich, heute in Materialien schon auch immer mal wieder zu finden, dass eben gerade aus beispielsweise so einer verhaltensökonomischen Perspektive über Grenzen dieses Modells gesprochen wird. Und wir haben dann eben verschiedene Grenzen dieses Modells da aufgemacht oder besprechen diese Grenzen dieses Modells. Und einer dieser Punkte ist eben auch hier eine verhaltensökonomische Perspektive. Da greifen wir so ein bisschen auf Herbert Simon zurück, einer der Gründungsväter der Verhaltensökonomik, der eben diesen Begriff des Satisficing geprägt hat. Also damit mit Satisficing ist im Gegensatz zur Optimierung gemeint, dass man, wenn man eine sozusagen ökonomisch handelt, dass man dann nicht auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung ist eines Problems oder einer, sondern wie das der Homo economicus machen würde, der würde ja immer die optimale Lösung suchen, sondern dass man eine Lösung sucht, weil man eben auch kognitiven Beschränkungen unterliegt und eben diese optimale Lösung möglicherweise gar nicht finden kann, dass man also eine Lösung sucht, mit der man einfach zufrieden ist, ja, die so gut genug ist, die einen zufriedenstellt. Das greifen wir da so ein bisschen auf. Das ist auch was in der Psychologie vorkommt. Also wir haben da ein Material, wo der Psychologe Barry Schwartz was erzählt, der ja unter anderem bekannt geworden ist für sein Buch Paradox of Choice, wo er so ein bisschen erzählt, dass Menschen möglicherweise gar nicht glücklicher sind, wenn sie mehr Auswahloptionen haben, wie so die standardökonomische Verhaltenstheorie annehmen würde. Also mehr Auswahl ist immer besser. Sondern dass eben eigentlich Menschen, wenn sie so eine Strategie des Satisficing betreiben, oftmals zufriedener sind. Und eine andere Grenze des Modells des Homo economicus, die wir betrachten, ist eben die Frage, was beeinflusst unsere Präferenzen? Also der Homo economicus ist ja ein Wesen, das eigentlich nicht darauf schaut, was die anderen neben ihm haben, machen, tun und dessen Präferenzen davon nicht beeinflusst sind, sondern eben er ist halt mit den Präferenzen in seinem Inneren quasi ausgestattet und versucht, die dann halt zu realisieren. Und natürlich gibt es aber auch Theorien, die sagen, und da kommt der eben von mir schon mal angesprochen, Thorstein Veblen ins Spiel, die sagen, okay, möglicherweise spielt sozialer Status eine große Rolle für uns in unserem Konsum oder möglicherweise betreiben wir auch Konsum, um eben unseren sozialen Status auszudrücken, um den sozialen Status zu demonstrieren. Und da haben wir so Beispiele aus Social Media, die es da natürlich heute gibt, aber eben auch diese Idee des demonstrativen Konsums, die auf Veblen zurückgeht, sprechen wir da an. Dazu macht übrigens auch gerade zu solchen Status-Sachen und zu dem Statuskonsum machen auch Institut, forschen auch viele bei uns im Institut und arbeiten dazu. Genau, und am Anschluss, am Ende des Moduls sprechen wir noch so ein bisschen darüber, welchen Status sollte das Modell des Homo economicus eigentlich haben. Also ist das ein Modell, das irgendwie trotzdem, trotz aller Kritik, einen Kern menschlichen Verhaltens abbildet und deswegen seine Berechtigung hat? Oder, und da geht es eher um ein bisschen so eine normative Perspektive, ist es vielleicht ein Problem, wenn wir uns dieses Modell dann doch oft als Referenz setzen und das irgendwie, das ist, an dem wir uns orientieren. Also wir geben dann quasi zu, dass es Schwächen hat und trotzdem bleibt es das Referenzmodell, das unser Handeln prägt, ne? Weil wir das irgendwie sozusagen nacheiferungswert empfinden. So, das wäre Modul 1 im Schnellüberblick.
Genau, noch kurze Ergänzung dazu. Sie haben es auch schon gesagt. Ja. Es gibt in der Tat häufiger auch für Lehrer, Lehrerinnen so bereits didaktisierte Angebote, wo es um eine relativ kritische Perspektive auf dieses Modell geht, Homo economicus.
Ja.
Das Spannende hier, finde ich, und das zeichnet das ganze Heft aus, den ganzen Band, ist wirklich diese, was auch schon erwähnt haben, diese Anbindung an die Fachwissenschaft. An diesem ersten Modul, und es gilt für alle Module, kann man schön auch nachvollziehen, wie diese Anbindung funktioniert. Nämlich die Einleitung wird geschrieben ja von Professor Jakob Kappeler, der nochmal einfach so ein, ja, eine fachwissenschaftliche Einleitung schreibt, gut verständlich, wo es nochmal geht, dieses Modell darzustellen und dabei auch erklärt, was ist ein Modell, warum ein Modell, wie funktionieren Modelle und eben diese Grenzen dann auch beschreibt. Und diese Einleitung gibt auch diesem Modul, und es gilt wie gesagt für alle Module, eine ganz solide fachwissenschaftliche Basis. Und es ist sehr angenehm, damit zu arbeiten, weil man natürlich auch sehr gut nachvollziehen kann, wie anschließend die didaktische Umsetzung funktioniert und warum sie dann auch so aufgebaut ist. Und dazu auch zu sagen, es gibt auch da eine Menge total spannender Sachen, die dann auch mit den Schülern gemacht werden können. Es gibt hier so einen Persönlichkeitstest, bin ich ein Homo economicus, ist eine sehr schöne Sache. Und anschließend geht es auch in die Reflexion, das heißt, alle Phasen sind vorhanden. Nochmal ganz kurz zur Funktionsweise für diejenigen, die auch anwenden wollen. Man kann diesen Band bestellen und alle Materialien, mit denen auch in der Klasse gearbeitet werden kann oder auch außerschulisch, sind alle im Download-Bereich dann auch zu finden. Das heißt, es ist extrem einfach in der Handhabung. Nochmal da am ersten Modul kurz diese Ergänzung. Ansonsten würde ich dann Sie bitten, das nächste vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Aber gut, dass Sie das nochmal sagen. Es gibt halt leider nicht die Möglichkeit, eine Printversion der Materialien zu bestellen. Es gibt nur, man kann eben die fachwissenschaftlichen Texte, kann man zusammen mit diesen Vorschlägen zum Einsatz der Materialien als Printversion sich auch bestellen. Die Materialien selber muss man dann einfach runterladen und kann man sich ausdrucken.
Genau,
also das zweite Modul, das dann im Band vorkommt, das rückt den Begriff der Arbeit in den Vordergrund, das ja eigentlich ein sehr philosophischer Begriff ist. Und wenn man dann so, aber in so, das, keine Ahnung, so standardökonomische Sachen guckt oder sich das Lexikon der Wirtschaft mal schnappt, dann merkt man, dass dieser Begriff ganz schnell immer auf Erwerbsarbeit fokussiert wird. Ne? Ist dann sehr schnell sozusagen der Sprung zur Arbeit, um davon ein monetäres Einkommen zu erzielen. Und was natürlich da wichtig ist, ist auch immer, dass, und das schauen wir jetzt auch nur in dem Band ein bisschen, in diesem Modul ein bisschen an, dass immer eine scharfe Trennlinie gezogen wird zwischen dem, was Arbeit ist und dem, was Freizeit ist. Das braucht man einfach deswegen, weil das Arbeitsangebot des Homo economicus ist natürlich davon abhängig, dass er eine Entscheidung darüber trifft, wie viel Freizeit, wie viel Einkommen möchte er haben. Und die Kosten in diesem Modell, die Kosten einer Arbeitsstunde liegen eben darin, dass er auf Freizeit verzichtet. Ne? Deswegen braucht man eigentlich eine sehr scharfe Trennung zwischen dem, was man als Freizeit versteht, und dem, was man als Arbeit versteht. Aber die Realität ist natürlich ein bisschen, hat natürlich mehr Graubereiche. Ne? Das ist ein Thema, dem wir uns da ein bisschen mit beschäftigen. Also was ist eigentlich Freizeit, was ist eigentlich Arbeit? Und dann widmen wir uns aber vor allem einem ganz wichtigen Thema, nämlich der ungleichen Verteilung unbezahlter Fürsorgearbeit in den Haushalten, die natürlich nach wie vor sehr stark von Frauen getragen wird. Und das ist ein Thema, wo wir so ein bisschen auf die feministische Ökonomik zurückgreifen, die sich mit dem Thema viel beschäftigt hat und auch viel beschäftigt. Und oftmals wird das halt einfach komplett übersehen und möglicherweise gar nicht mal als Arbeit beschrieben in den Haushalten. Und die Materialien sollen es dann eben ermöglichen, sich mit dieser ungleichen Verteilung, dieser geschlechtsspezifischen ungleichen Verteilung der Erbringung von unbezahlter Fürsorgearbeit, kürzer ausgedrückt, also dem Gender Care Gap, zu beschäftigen. Also wie groß ist dieser Gender Care Gap eigentlich? Ne, da gibt es ja spannende Studien dazu zur Zeitverwendung. Wer verwendet wie seine Zeit? Zu fragen, wie groß ist der also? Dann, was sind möglicherweise Ursachen dieses Gender Care Gaps? Was sind auch Folgen dieses Gender Care Gaps? Was hat das also für Konsequenzen, wenn Frauen eben sehr viel mehr Zeit in die Fürsorgearbeit zu Hause stecken und weniger in Erwerbsarbeit, auch langfristig? Und was sind möglicherweise Lösungsmöglichkeiten, wenn man das als Problem identifiziert, um das anzugehen oder zu verändern? Also das ist der Kern eigentlich dieses Moduls, die Auseinandersetzung mit unbezahlter Fürsorgearbeit.
Ja, ist auch ein wichtiges Thema, was interessanterweise auch Schüler, Schülerinnen sehr anspricht. Ich mache das häufiger im Unterricht. Es sind immer wieder spannende Diskussionen und die Schüler sind einfach interessiert, sie sind dabei. Wir thematisieren dabei Gender Pay Gap, aber auch Gender Pension Gap.
Ja.
Und wie gesagt, es funktioniert wirklich gut. Die Schüler haben sehr, sehr großes Interesse dran. Wer sich dafür interessiert, es gibt bereits in diesem Podcast die Folge 15, Feministische Ökonomik mit Professorin Knobloch, ist auch ein sehr guter Überblick über feministische Perspektiven in den Wirtschaftswissenschaften. Sehr lohnenswert und auch hier muss ich sagen, in diesem Band sehr gut aufgearbeitet mit einer sehr lesenswerten auch Einleitung von Katharina Bodenberger. Ist ebenfalls an ihrem Institut, glaube ich, Standort.
Genau,
Ja.
Auch an anderen Standorten ist sie noch tätig, aber die ist auch bei uns.
Genau, ja.
Die beschäftigt sich viel mit so Klimapolitik, Klimasozialpolitik. Viele spannende Sachen.
Ja, und auch da die Einleitung einfach lesenswert, gibt eine gute Grundlage, auch für Lehrer, Lehrerinnen, die jetzt vielleicht in dem Bereich nicht so solide aufgestellt sind. Einfach eine gute Grundlage sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Kann man durchlesen, anschließend sich die Materialien anschauen und man ist relativ gut vorbereitet, oder sehr gut vorbereitet eigentlich, um dann auch das Ganze im Unterricht gut durchführen zu können. Genau. Dann haben Sie noch ein Modul, und zwar ein sehr spannendes Modul. Was ist Geld und wo kommt es her? Was steht da drin?
Ja, erzähle ich gerne was zu. Ich wollte kurz aber auch noch mal eben sagen, weil Sie das gerade gesagt haben, ich kann also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal hier dabei sind, nur empfehlen, hören Sie die ganzen Folgen dieses Podcasts, die Älteren. Also deswegen habe ich mich auch, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, total gefreut über die Anfrage, weil ich nämlich selber den Podcast immer gehört habe und das auch sehr alles total spannend fand. Und deswegen kann ich nur empfehlen, also wenn Sie jetzt zum ersten Mal dabei sind, hören Sie die alten Folgen alle nach. Ja, unbedingt.
Das genau, freut also, mich sehr, Dankeschön.
In dem dritten Modul geht es um Geld. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen eines meiner Lieblingsthemen in dem Band. Weil irgendwie, man hat ja den Eindruck, obwohl wir alle tagtäglich mit Geld zu tun haben, ist das derart von Mythen durchsetzt. Und es ist oft so rätselhaft, und auch wenn man mit Menschen spricht, dann oft so rätselhaft, wo kommt das Geld eigentlich her? Was macht eigentlich. Was irgendwie ist eigentlich verantwortlich für den Wert im Geld und so. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann kriegt man auch manchmal ganz seltsame Sachen erzählt. Und ich finde, auch da ist es leider so, dass Unterrichtsmaterialien da oft gar nicht so hilfreich sind, weil die oftmals so aussehen, dass sie dann einfach eine Reihe von Geldfunktionen aufzählen und dann was machen? Nämlich sie erzählen eine Entstehungsgeschichte des Geldes. Und das hat jeder von uns, glaube ich, schon mal gehört, diese Entstehungsgeschichte des Geldes.
Ja.
Das ist so, dann wird so irgendeine pseudohistorische Siedlung vorgestellt. Mal ist die so ein bisschen steinzeitlich, manchmal ist die so ein bisschen mittelalterlich. Und in dieser pseudohistorischen Siedlung haben die Leute alle schon so verschiedene Berufe und hat sich schon so eine arbeitsteilige Wirtschaft entwickelt. Aber aus irgendeinem Grund ist das Geld nicht da. Also man hat sozusagen eine arbeitsteilige Wirtschaft, aber Geld gibt es seltsamerweise noch nicht. Und dann wird sich immer sehr viel Mühe gegeben, dann den Schülerinnen und Schülern klarzumachen, dass dann ja Geld erfunden werden muss, um die Probleme dieser arbeitsteiligen Wirtschaft zu lösen. Denn dann hat man ja das Problem, dass man halt eben sehr lange Tauschketten hat. Ne? Und es gibt da auch online mit großem Aufwand gemachte Spiele, also Computerspiele, an denen sozusagen eigentlich nur der Lerneffekt ist, dass die Schülerinnen erkennen sollen, dass man lange Tauschketten hat, wenn man kein Geld hat in so einer Situation. Und genau, und diese Perspektive ist so, hatte ich den Eindruck, auch oftmals halt sehr dominant in den Unterrichtsmaterialien. Und die ist halt leider, das kann man besonders schön nachlesen bei dem leider inzwischen schon verstorbenen Anthropologen David Graeber in dem Buch Schulden, wo der da ein Kapitel zu hat. Diese Geschichte fehlt halt einfach die historische Substanz. Ne? Und eigentlich ist es eher ein Gründungsmythos der Ökonomik als eine reale Geschichte, die eine, sozusagen eine reale historische Grundlage hat. Ne? Und deswegen haben wir halt in diesem Baustein auch mal versucht, neben dieser, die kommt auch vor, diese tauschtheoretische Perspektive, aber eben auch andere Perspektiven aufzumachen, nämlich eben sowas wie eine Perspektive, dass Geld möglicherweise eigentlich entstanden ist, wenn es darum geht, Schuldbeziehungen zu dokumentieren. Ne? Also und dass möglicherweise der Wert des Geldes nicht vom Tausch oder dass das Geld nicht aus dem Tausch stammt, sondern möglicherweise eine Setzung des Staates ist. Ne? Also sowas, was man die staatliche Theorie des Geldes nennen würde. Und wenn man jetzt über plurale Ökonomik spricht, dann ist natürlich klar, dass man hier so eine, in gewisser Weise eine Grundlage von sowas wie der Modern Monetary Theory anspricht, ne, die ja so eine staatliche Theorie des Geldes zugrunde legt, was aber auch mit dem Postkeynesianismus relativ eng in Verbindung steht. Ne. Und das wird halt in diesem Modul aufgegriffen. Also ist möglicherweise das Geld nicht aus den Tauschprozessen entstanden, sondern möglicherweise eben eine staatliche Setzung oder etwas, was mit Schuldbeziehungen zu tun hat. Das machen wir dem Modul auf und wir machen auch so eine kleine Perspektive darauf, wie eigentlich Geldschöpfung in dem modernen Geldsystem aussieht und welche Rolle Banken darin haben und welche Rolle Banken darin nicht haben, ne? Die also nicht die Einlagen ihrer Kundinnen weiterverleihen und da in der Hinsicht beschränkt sind in ihrer Kreditvergabe, sondern die eigentlich zu Geldschöpferinnen werden, wenn sie Kredite vergeben. Das ist aber auch nur ein kleiner Bestandteil des Moduls. Es geht so ein bisschen eher darum, ne, wo kommt das Geld eigentlich her? Welche Perspektiven gibt es darauf? Genau.
Ja, das Thema ist super spannend und in der Tat gibt es wenige, finde ich, didaktisierte Materialien, die es ermöglichen, das Thema in die Schule reinzutragen. Das Thema ist vermutlich nur deshalb komplex, weil man im Alltag selten drüber nachdenkt. Wenn man erstmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, ist es eigentlich nicht so komplex. Aber gleichzeitig ermöglicht es einfach, Perspektiven zu wechseln. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für Pluralität. Die Bedeutung des Geldes und auch, wie Sie schon gesagt haben, die Reihenfolge ist erstmal die Tauschwirtschaft da und dann ist Geld entstanden, um das zu schmieren oder ist es eine Co-Entwicklung, schuldenbasiert? Und da ist, wie Sie gesagt haben, dieses Buch von Gräber Schulden einfach ein tolles Buch, um das nachzuvollziehen. Und ich freue mich sehr, dass in diesem Band ja das Thema Geld mit drin ist, weil es einfach etwas ist, was ebenfalls Schüler sehr interessiert, Schülerinnen. Geld interessiert die einfach. Aber in der Tat ist dieses Wissen um die Entstehung, die Bedeutung des Geldes nicht vorhanden und wird häufig reduziert auf die Funktionen, die an sich bereits problematisiert werden können und keineswegs breit genug in Erklärung sind, um die Funktionsweise von Wirtschaft nachzuvollziehen. Und da spielt natürlich auch Geldschöpfung eine große Rolle. Und das ist alles mit drin und bietet viele Ausgangspunkte, um mit den Schülern und Schülerinnen einfach auch spannende Gespräche führen zu können und Erkenntnisprozesse anzuregen. Von daher ist auch dieses Kapitel einfach ein tolles Kapitel. Das nächste Kapitel ist ebenfalls ein Kapitel, wo Schüler und Schülerinnen Vorwissen mitbringen, Alltagsvorstellungen mitbringen, die allerdings relativ herausfordernd sind, weil doch ein sehr, sehr großer Weg gegangen werden muss, um in einen dann auch Erkenntnisprozess reinzukommen. Nämlich das Thema ist Exportweltmeister. Fragezeichen. Ja. Was steckt hier drin?
Genau, also das ist jetzt in gewisser Weise eher so ein makroökonomischer Ansatz mal. Und das Schöne ist eigentlich, dass ich habe ja eben gesagt, dass dieser Band so eine lange Entstehungsgeschichte hatte und so ein bisschen natürlich auch, dass immer die Gefahr gibt, dass solche Dinge dann so ein bisschen veralten, weil die Debatten dann irgendwie nicht mehr so intensiv geführt werden. Aber dank dem aktuellen US-Präsidenten ist das jetzt ja wieder total aktuell, das Thema.
Extrem, auch in der Schule. Eben, ja, das ist... in der Schule ist es gerade ein sehr dankbares Thema. Alle wollen drüber reden. Von daher ist es einfach sehr, sehr passend.
Genau, also was wir natürlich jetzt darin nicht haben, sind Zölle die angemessene Lösungsmöglichkeit, um diese Handelsbilanzdefizite oder die Bilanzdefizite irgendwie zu bekämpfen. Ne? Aber natürlich so im Vordergrund oder ein Teil dieser Trumpschen Erzählung ist ja die Kritik an den Bilanzüberschüssen, gerade auch der Deutschen, ne, und daran, dass die Deutschen eben nicht genug amerikanische Autos kaufen und so. Und auch an diesem, natürlich hat sich in den vergangenen Jahren, auch das ist so, ne, nach der Euro-Krise auch sehr stark geworden, nämlich sehr viel Kritik an diesem deutschen exportorientierten Modell entzündet. Und das ist so ein bisschen das, worum es in diesem Kapitel geht. Und wir starten dann mit diesem Begriff des Exportweltmeisters, der natürlich auch eine total seltsame irgendwie Analogie aus der Sportwelt ist. Ne? Also was meint man damit eigentlich? Das ist schon unklar. Das hat sich witzigerweise auch im Entstehungsprozess des Bandes verändert. Also wir zitieren da in dem Material den Wikipedia-Artikel dazu und der hat sich ausdifferenziert im Lauf der Zeit. Also am Anfang hatte der eine sehr eindeutige Definition, die aber eben auch dann problematisch war in ihrer Eindeutigkeit und dann jetzt in der jetzigen Form oder in der Form, in der er im Band ist, dann weist der Wikipedia-Artikel darauf hin, dass es eben verschiedene Verständnisweisen gibt dieses Begriffs Exportweltmeisters und je nachdem, welche man jetzt nimmt, ist Deutschland mal Exportweltmeister gewesen und mal nicht und so. Und das ist natürlich aber irgendwie eine problematische Analogie, ne? Weil sozusagen ist das erstrebenswert, Exportweltmeister zu sein? Welche Art von Exportweltmeister möchte man sein? Ist das irgendwie so, hat man dann gewonnen? Was hat man denn dann gewonnen, wenn man Exportweltmeister ist? Also das ist so ein bisschen das, womit wir starten. Und dann geht es aber vor allem darum, dass man sich mit dem Thema Leistungsbilanzüberschüsse, Leistungsbilanzdefizite beschäftigt und die versucht, so ein bisschen in dem Modell eines Wirtschaftskreislaufs zu verstehen und auch vor allem zu verstehen, warum, und das ist aber eigentlich auch keine so schwierige, eigentlich gar kein so schwieriger Gedanke, aber man muss ihn einfach einmal gemacht haben, warum so den Überschüssen auf der einen Seite immer Defizite auf der anderen Seite gegenüberstehen müssen und was das Ganze mit Verschuldung zu tun hat, ne? So dass die Schülerinnen und Schüler eben verstehen, okay, also unsere Überschüsse sind die Defizite der anderen notwendigerweise. Es kann also keine Welt geben, in der alle Überschüsse haben und also man kann keine Strategie der Überschussbildung verallgemeinern. Und dann diskutieren wir eben noch so ein bisschen oder wird da so ein bisschen die Möglichkeit gegeben zu diskutieren, was spricht dagegen, was spricht dafür, was für Probleme sind da möglicherweise mit verbunden, wenn ein Land versucht, solche Überschüsse auf Dauer zu erzielen. Und auch hier ist es so, dass die fachlichen Perspektiven jetzt hier nicht dezidiert benannt werden. Aber natürlich im Kern haben auch solche Denkschulen wie Neoklassik oder Keynesianismus recht unterschiedliche Perspektiven darauf, wie man eine solche Bilanzüberschüsse zu bewerten hat. Ne? Also die Neoklassik sieht das tendenziell eher weniger als Problem, wenn es sozusagen aus Marktprozessen entsteht. Und es ist halt möglicherweise eine Form, wie eine Gesellschaft für die Zukunft vorsorgt, weil sie eben Vermögen im Ausland bildet. Und Keynesianerinnen und Keynesianer sind natürlich in der Regel skeptisch, wenn ein Land sozusagen in der Binnennachfrage Probleme hat und versucht, das darüber zu lösen, dass das Ausland die Produkte danach fragen soll. Und das ist halt so ein bisschen, was wir in diesem Band versuchen aufzuschließen. Aber wie Sie schon zu Recht sagen, das ist, glaube ich, ein relativ komplexes Unterfangen und auch hier relativ komplex möglicherweise gelöst.
Ja, wobei die Komplexität wird auch insofern reduziert, als da auch da wiederum gutes Begleitmaterial da ist. Hier wird beispielsweise ein Video angeboten, wo genau diese Frage des Verhältnisses von Überschuss und Schulden thematisiert wird. Das Erklärvideo dauert 2 Minuten 30 Sekunden, glaube ich, 2,5 Minuten und bringt vieles gut auf den Punkt, sodass es auch nachvollziehbarer wird. Und insgesamt ist einfach sehr viel Material da, was den Prozess des Vermittelns von Wissen, aber auch für die Schüler, Schülerinnen des Arbeitens von Wissen erleichtert. Und auch hier sehr interessant sind diese produktiven, kognitiven Dissonanzen. Klar, der Begriff Exportweltmeister ist erstmal positiv und ich glaube, viele Schüler, Schülerinnen haben, also kennen den Begriff oder wissen, dass Export wichtig ist für Deutschland. Und da die Frage zu stellen, naja, warum wichtig, für wen wichtig und was bedeutet wichtig, die Frage zu stellen, ist eine Sache, die doch häufig Folgefragen bei den Schüler, Schülerinnen auslöst und die ich auch im Unterricht selbst erlebt habe und dann wiederum Neugier erweckt und auch die Motivation da ist, sich auf etwas Komplexeres auch einzulassen. Bei dem Thema kann man es sehr gut erreichen und da kann man in der Tat doch auch Pluralität erlebbar machen, weil die Schüler meistens rausgehen mit einem anderen Bild, als sie reingegangen sind. Und das ist sehr viel wert. Und auch hier bin ich der festen Überzeugung, dass es mit dem Material gut machbar ist. Von daher dieses Erleben von Pluralität im Unterricht durch Perspektivenwechsel als auch ein Mehrwert, was auch im Bildungsplan Baden-Württemberg beispielsweise explizit drin steht. Hier steht auch drin, dass wir als Lehrer, Lehrerin die Kompetenz der Modellreflexion anbahnen sollen. Also will ich auch ja, eine kritische Reflexion von Modell, der Gültigkeit von Modellen, aber auch der Grenzen von Modellen. Und in dem Fall ist es auch etwas, was an dem Beispiel einfach durchgearbeitet wird und auch von den Schülern auch nachvollzogen wird. Insofern ein großer Mehrwert. Dann kommen wir zum letzten Modul.
Genau.
Auch sehr interessant, auch sehr aktuell.
Genau.
Aktueller denn je wahrscheinlich. Vermögensverteilung in Deutschland.
Genau. Das ist das einzige Modul, das mir nochmal so beim Durchgehen aufgefallen, das jetzt nicht eine dezidierte, plurale Theorienperspektive enthält, sondern das ein bisschen eher so über Empirie spricht, ein bisschen mehr über Politik spricht. Aber ich glaube trotzdem ein spannendes Modul ist. Aber gleichzeitig knüpfen wir in gewisser Weise einen Trend in der Wirtschaftswissenschaft da an, weil die hat sich ja in der Vergangenheit wieder stärker dem Thema der Ungleichheit gewidmet, also der Ungleichheit der Einkommen und auch der Ungleichheit der Vermögen. Da ist natürlich irgendwie das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert von Thomas Piketty einerseits eine Art von sozusagen Ausdruck von dieser Beschäftigung, aber gleichzeitig auch so eine Art von Initialzündung dazu. Und der beschäftigt sich in seinem Buch eben mit dem Kapital, was er eben als Vermögen auch definiert. Also auch da geht es um die Ungleichheit von Vermögen. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen uns auf die Ungleichheit von Vermögen konzentriert, auch weil wir den Eindruck hatten, dass die Vermögensungleichheit ein Thema ist, das seltener aufgegriffen wird als die Einkommensungleichheit. Wobei aber eben natürlich die Ungleichheit der Vermögen eigentlich natürlich viel deutlicher ausgeprägt ist als die Einkommensungleichheit. Und dann schauen wir uns jetzt im Baustein verschiedene Aspekte an, die rund um diese Vermögensungleichheit sich drehen. Also die Schülerinnen und Schüler lernen kennen, was gibt es eigentlich für Vermögensarten. Vermögen, da denkt man vielleicht erstmal nur an Geld, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Vermögensarten. Dazu lernen sie auch so ein bisschen mal so eine kleine bilanzielle Perspektive kennen. Also wie macht man, wie ist so eine Vermögensbilanz, wie sieht die aus? Und dann sprechen wir ein bisschen über Funktionen des Vermögens. Wozu ist Vermögen eigentlich da? Was ermöglicht einem das eigentlich? Ne? Welche Haushaltsgruppen haben eigentlich welche Vermögensarten und welche Funktionen erfüllt das für die jeweils? Wir werfen einen Blick auf diese empirische Dimension der Vermögens-, also der Messung der Vermögensverteilung, die ja mit sehr vielen Problemen behaftet ist und die, wo es einerseits Argumente dafür gibt, dass wir die Vermögensverteilung, die Ungleichheit der Vermögensverteilung unterschätzen, weil wir eben Probleme haben, diese hohen, sehr hohen Vermögen überhaupt zu erfassen in der Wissenschaft. Und gleichzeitig gibt es aber auch Argumente, die sagen, nee, die Vermögensverteilung wird übertrieben, dadurch, dass wir beispielsweise Rentenansprüche nicht berücksichtigen. Diese Rentenansprüche würden eigentlich dafür sorgen, dass die Vermögensverteilung anders aussieht. Also da gibt es so eine empirische Beschäftigung damit, auch so ein Material, das dazu dient, erstmal die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Einschätzung abzugeben. Also was glauben die eigentlich, wie die Vermögensverteilung in Deutschland ist und wer wie viel Vermögen hat? Und dann ist widmet sich ein Material, und das ist eigentlich das akuteste irgendwie, nämlich dem Thema, welche politischen Folgen ergeben sich möglicherweise aus einer hohen Vermögenskonzentration. Wir können das ja in den USA derzeit beobachten, wo also die überreichen Milliardäre jetzt den Staat sozusagen nach ihren Vorstellungen umgestalten können und irgendwie ihre rechtslibertären Vorstellungen da durchdrücken können. Aber natürlich gibt es auch viele subtilere Einflussmöglichkeiten, wie man mit hohem Vermögen Einfluss auf demokratische Entscheidungsprozesse nehmen kann. Aber möglicherweise, auch das kommt im Material vor, ist eben auch, können Vermögen eben auch Wohltäter sein oder über Stiftungen möglicherweise gute Sachen machen. Und den Abschluss bildet dann die Debatte darum, ob man möglicherweise die ausgesetzte Vermögensteuer wieder erheben sollte, was irgendwie dafür und dagegen spricht, diese Vermögensteuer zu reaktivieren. Das so einmal im Schnelldurchgang das Modul.
Ja, und auch hier finde ich es eine gelungene Ergänzung zu den Sachen, die in der Schule meistens besprochen werden. Wie Sie schon gesagt haben, häufig geht es um Einkommen. Und seltsamerweise wird auch das Thema Steuern häufig an der Einkommensteuer dann auch besprochen. Vermögensteuer kommt seltener vor. Und auch hier ist einfach eine schöne Ergänzung, finde ich, zu dem, was ansonsten zu finden ist. Das Thema ist hochgradig spannend, Sie haben es schon gesagt. Und auch hier wiederum ein Thema, was eigentlich Schüler, Schülerinnen auch bewegt. Meine Erfahrung ist, dass sie dann im positiven Sinne sich auch, also empörfähig sind und sich dann auch darauf einlassen, aber gleichzeitig in Debatten trotzdem ja differenzierte Argumentationen entwickeln können. Und auch hier, ich habe das Material noch nicht ausprobiert, dieses hier, aber auch hier habe ich den Eindruck, man kann das sehr gut damit erreichen und den Schülern auch produktiven und reflexionsreichen Lernprozess ermöglichen. Auch da eine sehr schöne Sache. Genau, damit wären wir am Ende des Bandes angelangt. Wollen Sie noch irgendwas zum Gesamtband nochmal abschließend sagen?
Nee, ich glaube, wir haben es eigentlich jetzt ganz gut besprochen.
Nee?
Also freue mich natürlich, wenn irgendwie
Okay.
der benutzt wird und so. Und wenn da irgendwie Leute finden, dass da gute Ideen drin sind. Und das ist eigentlich für uns, so wie wir, so machen wir unsere Materialien eigentlich immer. Also wir sind immer so, wir verstehen das immer so als eine Art von Steinbruch. Und so nutzen die Lehrerinnen und Lehrer ja in der Regel solche Materialien auch, ne? Also einfach das so benutzen, wie man es einsetzen möchte und so. Und dann freuen wir uns einfach darüber, wenn das jemand tut.
Das ist ein wichtiger Punkt nochmal, Steinbruch. Das ist in der Tat so. Die Materialfülle ist auf den ersten Blick natürlich überwältigend. Wenn man dieses ganze Begleitmaterial erstmal auf die Module reduziert, ist es natürlich weniger. Und auch da wiederum kann man gezielt reingehen und sich Materialien rausholen. Und mit diesen kann man auch sehr gut arbeiten. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal einen Blick reinzuwerfen. Nicht erstmal von diesen 160 Seiten, glaube ich, erstmal abschrecken lassen. Sondern mal reinschauen, gucken und steinbruchmäßig, wie Sie gesagt haben, gezielt Sachen rausholen. Auch das ist schon ein Gewinn. Ansonsten danke sehr für dieses Gespräch, war sehr spannend und es war ein guter Einblick in dieses Heft. Ich glaube, so ein Heft hat immer ein bisschen das Problem, wie schon gesagt, dass es erstmal erschlagen kann aufgrund der Menge. Aber wenn man sich auf die Module einlässt, kann man doch sehr, sehr tolle Anregungen und Materialien finden. Von daher auch Ihnen und dem ganzen Team vielen Dank für die ganze Arbeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, damit zu arbeiten. Es ist wirklich lohnenswert und hat sehr wertvolle Anregungen und Materialien.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, darüber zu reden. Und es hat auch Spaß gemacht, mir die Sachen nochmal anzuschauen, nachdem ich jetzt so lange irgendwie, wenn wir da lange dran gearbeitet haben, die dann natürlich dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten und so. Und vielleicht noch als kurzen Hinweis, wir haben, also es gibt auch noch ein paar andere Materialien, die wir für die Schule gemacht haben. Also es gibt so eine Webseite, die heißt wipocc.de. Da haben wir Materialien, die sind eher so für ein Oberstufenniveau, manchmal auch ein bisschen darüber hinausgehend für die Sekundarstufe, für die sozusagen die Bachelor Studiengänge geeignet. Da kann man vielleicht auch nochmal drauf gehen, wenn man sich dafür interessiert. Wir haben so einen kleinen MOOC entwickelt, der zum Thema Ungleichheit aus sozioökonomischer Perspektive Inhalte bietet, auch viele Videos und so bietet. Den kann man sich anschauen. Ich glaube, so, das sind ein paar wichtige Materialien, die wir gemacht haben. Und es lohnt sich mal irgendwie bei uns vorbeizuschauen, weil da wird in der nächsten Zeit auch noch eine ganze Menge andere Sachen noch kommen.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Gute, ciao.
Tschüss.